Schabbat oder Brachia, also der Verpflichtung im 7. Jahr das Feld brach liegen zu lassen und seine Erträge den Nichtbesitzenden zu lassen. Da haben wir gleich noch ausführlichere Texte zu. Es schließt sich dann an das Joveljahr, das 50. Jahr nach der Zählung von 7 mal 7 Wochen, was eigentlich der späteste Termin ist, wann Felder, die verkauft werden mussten, zurückgegeben werden, und wann auch jemand, der sich aus Armut verkauft hat, als Knecht freigelassen werden muss. Im Gegensatz zu der Rückgabe der Felder, die also verpflichtend ist im 50. Jahr, gilt ein anderes Recht für Häuser in Städten mit einer Mauer. Die kann man nur ein Jahr lang wieder auslösen und ansonsten bleiben sie verkauft. Und da gilt auch nochmal eine Ausnahme für die Leviten, weil die ja eben keinen Landbesitz hatten und die Städte alles waren, was sie haben. Und von daher hatten die ja noch die Möglichkeit, auch in Städten Dinge wieder zu haben. Und ein weiterer Aspekt, der noch genannt wird, bevor es um den Bruder geht, der sich aus Armut verkauft hat, geht es zunächst nochmal darum, auch um die Möglichkeit, ihm Geld zu leihen, um ihm zu helfen. Und da ist dann, kommt dann eben auch das Zinsverbot. Und an die verpflichtende Freilassung eben des Israeliten, der sich verkauft hat, schließt sich dann aber an, zu sagen, aber von Fremden kann man Knechte nehmen, die man behalten darf und sie sogar weiter vererben kann an seine Nachkommen. Da haben wir gleich auch noch was zu. Und dann kommt die Frage, was passiert, wenn ein Israelit gezwungen war, sich an einen nicht-israelitischen Einsassen des Landes zu verkaufen. Und man merkt da, dass es als noch dringender angesehen wird, ihn freizukaufen. Also er würde auch automatisch im 50. Jahr freikommen, aber es sollten ansonsten eben alle Verwandten die Anstrengung machen, wenn möglich, ihn auch schon vorher auszulösen und sozusagen den Betrag für die Jahre, die der Käufer verliert, dann zu bezahlen. Damit endet unser erster Wochenabschnitt und der zweite ist die eine der beiden großen Segens- und Fluchankündigungen in der Tora. Die zweite ist im Buch Deuteronomium. Und auch mit denen werden wir uns noch ausführlicher beschäftigen, was das bedeutet. Also die Versprechung des Segens für das Einhalten der Tora und die Ankündigung von Vernichtung letztlich, wenn man die Tora nicht einhält. Und dann ist noch das Kapitel 27 angeschlossen, was eigentlich ziemlich unvermittelt kommt und wieso ein bisschen wie ein Nachtrag wirkt, wo man nicht weiß, wo man ihn noch unterbringen sollte, wo es darum geht, wenn jemand etwas sich verkaufen will oder ein Gelübde macht, etwas im Wert von einem Menschen zu verkaufen, wie dieser Geldwert dieses Menschen dann berechnet wird. Und das geht eigentlich nach Geschlecht und Alter. Es geht dann auch weiter, wenn man eben andere Dinge, Tiere, sonstigen Besitz versprochen hat, gelobt hat, wie das eingelöst werden muss. Also das sind die Themen, die uns in diesen beiden Abschnitten begegnen. Und ich habe jetzt zunächst mal einen größeren Abschnitt eben zu der Frage des Brachjahres genommen, und zwar aus Dingen, die Nechama Leibowitsch zusammengestellt hat. Wir haben ja eher gesehen, dass sie eigentlich immer die Ausleger der Vergangenheit und manchmal auch relativ moderne versammelt, um unterschiedliche Positionen zu zeigen und ja, die auch weiter nach ihrem moderneren Verständnis auszulegen. Also sie beginnt damit zu sagen, zu unserem Abschnitt, also Abschnitt 25, 2 bis 7, siebenmal kommt hier die Wurzel des Wortes Schabbat als Verb und als Substantiv vor. Dies allein erinnert bereits an das erste Kapitel des Buches Genesis, das sich in 7 Absätze teilt und in dem siebenmal, dass es gut war, gesagt wird. Viele unserer Ausleger sahen tatsächlich die Hauptbedeutung des Ruhens des Brachjahres in der Erinnerung an das Schöpfungswerk, ähnlich wie beim Schabbat. Dies ist einer der Gründe, die Rabbi Yitzhak Arama, ein spanisch-italienischer Ausleger, in seinem Buch Akedat Yitzhak für das Brachia gibt. Also das heißt, Akedat Yitzhak, die Bindung Isaaks, natürlich nicht nur nach dem biblischen Isaak, sondern auch nach seinem eigenen Namen Isaak. Wie oft Gelehrte ihren Namen in ihrem Werk untergebracht haben, und im Grunde genommen ist es sein Kommentar zur Tora. Also er schreibt zu dem Brachia: Nur darum geht es, dass er zu unserer Seele sprach, um unsere Augen zu öffnen und unser Herz zu erwecken, indem er uns große und ehrfurchtgebietende Merkzeichen hingestellt hat. Blinde Augen, die in den Illusionen der Welt, Täuschung und Windhauch versunken sind, zu öffnen. Und sie verkaufen sie, das heißt die Seele, auf Dauer die Erde zu bearbeiten, beziehungsweise man kann das auch übersetzen, der Erde zu dienen. Das hebräische Wort arbeiten und dienen ist eigentlich das Gleiche. Und von daher kann das eben Arbeit und Dienst sein. Also, sie verkaufen die Seele auf Dauer, die Erde zu bearbeiten, der Erde zu dienen, Arbeit des Bodens und Arbeit des Lasttragens wie ein Maultiergespann. Aber sie hatten es doch auf sich genommen, Gott in Liebe zu dienen. Das ist eben dasselbe Verb, Lavot. Und siehe, die in Finsternis Sitzenden aus dem Gefängnis zu entlassen, die Gefangenen der Begierde, die sich an den Seilen der Nichtigkeiten ihrer Zeit festhalten, aus dem Verschluss herauszuholen. Dazu hat er uns Lichter gegeben, die erhellen, öffnete uns durchsichtige Fenster und stellte uns deutliche Zeichen vor Augen beim Zählen des Ablaufs unserer Zeit, unserer Tage, unserer Wochen und unserer Jahre, die wir nicht ignorieren können, außer in Wahnsinn und Blindheit. Denn siehe, die Arbeit der 6 Tage und das Ruhen des siebten sind ein glaubwürdiges Zeugnis, dass die Welt nach dem Willen des Schöpfers geschaffen wurde. Und dies ist die erste Glaubensüberzeugung, die jeden Verständigen verpflichtet. Und die zweite Angelegenheit, dass er mit der Zahl der 7 Arbeitsjahre, mit dem Ablassen von Arbeit im siebten, unser Herz erweckt hat, dass wir nicht hierher geschickt werden wurden, um Sklaven zu sein, die an die Erde verkauft sind, sondern zu einem anderen Ziel, das erhabenerer und wunderbarer als jenes ist. Und dass wir uns beim Bearbeiten der Erde oder beim Dienen an der Erde nur auf das ausrichten, was wir für die Nahrung des Menschen und seine übrigen Bedürfnisse nötig ist. Während wir verpflichtet sind, uns um das Erreichen des höchsten Ziels zu bemühen. Und dies ist die Absicht der Gabe dieses Landes, dass sie das Land nicht betreten, um sich ihm zu versklaven und es zu bearbeiten, um Nutzen aus ihm zu ziehen und seine Früchte zu erzeugen, um sie zu sammeln und sich an ihnen zu bereichern, wie es die Absicht aller Völker in ihren Ländern ist. Wie es in Genesis 34 heißt, im Angebot an die Israeliten, sich niederzulassen. Und sie werden sich im Land niederlassen und in ihm Handel treiben. Und siehe, das Land liegt in seiner Weite vor euch. Sondern die Absicht ist, dass sie sich erhalten und für ihre Unversehrtheit sorgen, wie es der Willen ihres Schöpfers ist. Und sich dabei begnügen mit dem, was sie zum Leben brauchen. Und um diese Angelegenheit, die für sie notwendig ist, zu bewahren und zu stärken, wurde ihnen aufgeschrieben und als großes Zeichen übergeben, dass sie es 6 Jahre bearbeiten und im siebten brach liegen lassen, damit ihnen bewusst wird, dass der Mensch nicht durch die Kraft der Arbeit oder des Dienstes am Land erstarkt, sondern dass ihre Arbeit ihr Dienst es ist, von ihr zu ruhen um seinetwillen. Wie er erläuterte und sagte, und der Schabbat des Landes sei euch zur Nahrung, dir, deinem Knecht, deiner Magd, deinem Lohnarbeiter und dem Ansässigen, der mit dir wohnt, damit dir bewusst wird, dass du von deiner Arbeit nur das gewinnen sollst, was ihr zum Essen braucht. Du, dein Knecht, deine Magd, dein Lohnarbeiter und der Ansässige, der mit dir wohnt. Dies sind die Armen des Volkes, und was darüber hinausgeht, ist es angemessen zu beschlagnahmen und dem Vieh des Feldes und den wilden Tieren des Landes zur Nahrung zu geben. Ja, ich glaube, ich halte hier erstmal ein, denn das ist eine etwas blumige Sprache, die er hat, vielleicht auch nicht immer so ganz leicht zu verstehen. Von daher sind da Nachfragen, Überlegungen zu. Herr Smith.
Ja, ich finde es auch nicht so leicht, aber ich habe eine Bemerkung bei, dass da oben steht, dass es 7 Mal vorkommt. Aber ich weiß nicht, ja, bin ich hier zu strikt oder so? Aber in dieses in, von 2 bis 7 finde ich nur 6. Und den 7. finde ich in Vers 8, wenn ich es gut sehe. Ich habe es zweimal, dreimal durchgeschaut, also.
Haben Sie es auf Hebräisch durchgeschaut?
Ja.
Ich schaue gerade mal nach.
Ja, ich habe genau gezählt. Vielleicht bin ich zu strikt, das weiß ich nicht, aber andere Seite,
Ja, oder es kann
ich
sein,
habe
dass ich
erlebt,
mich
dass
einfach
Menschen sagen,
für,
man muss gut lesen.
dass ich dazu eine Überschrift mit den Versen gemacht habe, die den einen Vers vernachlässigt. Wobei, wenn wir den achten Vers dazu tun,
Ja.
haben wir aber dann noch zweimal den Schabbat da drin. Das ist auch
Dann
ein
ist es
bisschen.
selbst 8. Ja, okay.
Dann hätten wir also auch einen zu viel im Moment.
Ja.
Ich schaue gerade mal schnell, ob ich es finde. Also wir haben in Vers 2, das Land soll ruhen. Das ist das erste Verb. Und das Schabbat für den Herrn. Also in Vers 2 haben wir es zweimal.
Ja.
Als Verb und als Substantiv. Dann
Ja.
haben wir im es könnte sein, dass im Vers 4 das Schabbat Schabbaton eben, das würde zweimal gezählt, also
Ja,
der Schabbate,
habe ich auch.
dann Schabbat für den Herrn, dann haben wir 5
Ja.
und dann haben wir in Vers 5 am Ende nochmal Schnat Schabbaton, also ein Jahr des Schabbats soll für das Land sein, dann hätten wir 6 und dann haben wir in Vers 7, und es soll der Schabbat des Landes euch sein. Doch dann kommen wir ja
Nein,
mit
nein,
Vers
nein.
7 auf 7. Ist Ihnen einer abhanden gekommen? Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mit den anderen Autoren weiter und können dann im Abschluss noch mal so was zu der Motivation des Brachjahres sehen. Also Nechama Leibowitz schreibt weiter: Dennoch haben nicht alle diesen Grund, also der Vergleich mit dem wöchentlichen Schabbat, als den Grund für das Brachjahr akzeptiert und sicher nicht als einen einzigen. Damit wir die unterschiedlichen Ansichten, die über die Bedeutung des Brachjahres geäußert wurden, verstehen können, müssen wir zuerst seine wichtigsten Vorschriften verstehen. Begnügen wir uns mit zwei Vorschriften über die Brache des Bodens. Und die bringt sich ja aus dem halachischen Kompendium der Mishneh Torah von Maimonides in den Vorschriften über das Brach- und das Juweljahr. Die eine, es ist ein positives Gebot, abzulassen von der Arbeit der Erde und der Arbeit des Baumes, die auch genau unterschieden, also sowohl das, was in der oder auf der Erde wächst, als auch das, was in der Höhe des Baumes wächst. Also beides ist eingeschlossen. Und das Zweite, es ist ein positives Gebot, alles preiszugeben, was das Land im 7. Jahr hervorbringt. Und er darf nur wenig in sein Haus bringen, wie man es tut, wenn man von herrenlosem Land bringt. Demnach werden vom Israeliten im Brachjahr zwei Dinge verlangt. Und sie prägen dem Leben in diesem Jahr das Siegel auf. Das Ablassen von der Arbeit in der Landwirtschaft und das Preisgeben jedes landwirtschaftlichen Besitzes. Jeder, der die Institution, die Brache des Bodens genannt wird, begründen will, muss auf diese beiden Aspekte Rücksicht nehmen und nicht nur auf einen von ihnen. Und in seiner philosophischen Schrift im Morene Wochim schreibt Maimonides dann auch eine Begründung für diese Gebote. Alle Gebote, die wir in den Vorschriften über das Brach- und das Juweljahr aufgezählt haben, sind um des Mitleides mit den Menschen willen und zur Erweiterung für alle Menschen da, wie es heißt, und die Armen deines Volkes essen, und was übrig bleibt, werden die Tiere des Feldes essen. Und damit die Erzeugnisse der Erde vermehrt werden und sie sich kräftigt, während sie brach liegt. Maimonides erste Begründung gilt dem Sinn des Preisgebens des Besitzes, während die zweite, die landwirtschaftliche, seiner Meinung nach der Grund für das Brachliegen des Bodens ist. Also eine Begründung, die sagt, Wenn die Erde sich ein Jahr lang erholen kann, wird danach die Ernte besser werden. Und dazu schreibt Nachama Leibowitsch, diesem landwirtschaftlichen Grund haben viele widersprochen. Demgegenüber stimmen viele Ausleger seinem ersten Grund zu, der soziale Grund des Mitleids mit den Menschen und der Erweiterung für alle Menschen ist. So wie es der Verfasser von Minchá Blulá, ein Gelehrter aus dem 16. Jahrhundert in Italien, formuliert, und das Land ruhe. Die Tora ordnete dieses Gebot nur aus Mitleid mit den Menschen an, die keine Felder und Weinberge haben, dass sie sich im Brachjahr freuen, wie sich die Reichen in den übrigen Jahren freuen. Aber alle diese Gründe beziehen sich nur und vor allem auf die Vorschrift der Preisgabe der Felder, aber nicht auf das Ablassen von der Arbeit. Wenden wir uns daher jetzt zu dem, was Ibn Ezra in aller Kürze sagt. Und auch nicht zu unserer Stelle, sondern zu Deuteronomium 31, wo eben auch nochmal auf das Brachjahr eingegangen wird. Also er schreibt zu dem Vers nach dem Ablauf, nein, Entschuldigung, es geht nicht um das Brachjahr, sondern es ist das Versammeln des Volkes alle 7 Jahre lang. Und das wird hier gleichgesetzt sozusagen mit dem Brachjahr. Nach dem Ablauf von 7 Jahren, also interpretiert es als zu Beginn des Jahres, damit sie lernen. Das ist der Sinn der Versammlung im 7. Jahr. Und Ibn Ezra erklärt das so, das ganze Jahr lang, so auch am Schabbat. Hier ist der Grund für das Ablassen von der Arbeit, das Hochhalten des Torah-Studiums. Sozusagen ein Jahr muss man nicht Feldarbeit machen, sondern kann Torah studieren. Das Brachjahr mit seinen beiden Forderungen des Ablassens von der Arbeit, das einen Verzicht auf die Erweiterung des Besitzes bedeutet und der Preisgabe der Felder, die Verzicht auf den bereits vorhandenen Besitz bedeutet, ist also dazu gedacht, die wünschenswerte, richtige Werteskala zu gewinnen. Wie gut hat Rabbi Avraham Yitzchak HaKohen Kuk in dieser Richtung den Gedanken des Brachjahres in der Einführung zu seinem Buch Der Schabbat des Landes erklärt? Also Avraham Yitzchak Kuk, der erste aschkenasische Oberrabbiner, damals noch von Mandats Palästina, bevor der Staat Israel gegründet wurde, und auch einer der Hauptbegründer des religiösen Zionismus und für den gerade eben diese Gebote, die mit dem Land verbunden waren, besonders wichtig waren. Also er schreibt dazu, das Besondere der Nation, das göttliche Gute, das ihr eingeprägt ist, die Ordnung der Welt, das geradlinige und gute Leben, das der Gerechtigkeit und der Geradlinigkeit angemessen ist, die Ruhe und Gelassenheit, die Anmut und die Stärke, die von umfassender göttlicher Betrachtung erfüllt sind, wie sie sich in der Seele der Nation befindet. All dies kann im Alltagsleben nicht von der Potenz in die Realität umgesetzt werden. Dieses Leben verbirgt in seinem praktischen Wesen die geistige Erhabenheit der göttlichen Seele, die in der Nation weilt. Und verzögert das Aufgehen des klaren und geraden Lichtes in der herrschenden säkularen Wirklichkeit. Der Drang nach dem Wachsen und nach der Vervollkommnung des Lebens muss umgesetzt werden, indem die Erleichterung einer Pause und einer Abwendung vom Trubel des gewöhnlichen Lebens gegeben wird. Der Einzelne wendet sich in kurzen Abständen vom Alltagsleben ab, an jedem Schabbat. Was der Schabbat bei jedem Einzelnen bewirkt, bewirkt das Brachjahr bei der Nation in ihrer Gesamtheit. Dies ist ein besonderes Bedürfnis für diese Nation, in deren Mitte die göttliche Schöpfung auf hervorstechende und ewige Weise eingepflanzt ist, dass sich in ihr von Zeit zu Zeit ihre göttliche Leuchte, nämlich der Schabbat, in ihrem vollen Glanz offenbare, den das alltägliche gesellschaftliche Leben mit seiner Mühe und Sorge, seinem Schweiß und seiner Konkurrenz nicht zum Erlöschen bringen wird, damit sich in ihrem Innern die Reinheit ihrer Seele in ihrer ganzen Fülle offenbaren kann. Und wenn jene Herzenshärte, die notwendigerweise jede Ordnung eines beständigen öffentlichen Lebens begleitet, zur Verringerung der ethischen Milde des Lebens führt und der dauernde Gegensatz zwischen dem idealen Hören auf die Erklärung von Gunst und Wahrheit, Mitleid und Erbarmen und der Bedrückung, dem Zwang und dem Druck des Beharrens auf Erwerb und Besitz, die sich notwendigerweise in der konkreten Welt zeigen, zum Zurücktreten des göttlichen Lichtes aus dem öffentlichen Bewusstsein der Nation führt, dann bringt das Unterbrechen der gesellschaftlichen Ordnung durch bekannte Maßnahmen von Zeit zu Zeit diese Nation, wenn ihre Verhältnisse richtig geordnet sind, zur Erhebung ihrer selbst in die Höhen der inneren Eigenschaften, die im ethischen und spirituellen Leben liegen, hinsichtlich ihres göttlichen Inhalts, der weit über jeder Taktik und jeder gesellschaftlichen Ordnung steht. Und es gestaltet und erhebt die gesellschaftlichen Ordnungen und verleiht ihnen ihre Vollendung. Ein Schabbatjahr ist nötig für die Nation und für das Land. Ein Jahr der Ruhe und der Gelassenheit, in dem es keinen Bedrücker und keinen Tyrann gibt. Und er wird seinen Nächsten und seinen Bruder nicht bedrücken, denn Brache hat er ausgerufen für ihn. Ein Jahr der Gleichheit und der Erholung, der Ausdehnung der Seele, in dem sie sich in die göttliche Gradlinigkeit ausbreitet, die die Lebenden voll Gunst ernährt. Es gibt keinen besonderen Privatbesitz und kein strenges Recht. Göttlicher Frieden weilt über allem, dem eine Seele eingehaucht ist. Und der Schabbat des Landes, all seine Erzeugnisse seien zur Nahrung. Es gibt am gesamten Ernteertrag dieses Jahres keine Entweihung des göttlichen Namens durch Beharren auf Privatbesitz. Und die Begierde des Reichtums, die durch den Handel erregt wird, gerät in Vergessenheit. Sie zu essen und nicht mit ihr Handel zu treiben. Freundlicher Blick und treue Dankbarkeit richten sich auf jeden Segen des Herrn, der in der Frucht des Landes ist, sie zu essen und nicht sie zugrunde gehen zu lassen. Der Mensch kehrt zu seiner frischen Natur zurück, bis er nicht mehr auf die Heilung von Krankheiten angewiesen sein wird, die zum größten Teil durch die Zerstörung des Gleichgewichts des Lebens auftreten, wenn es sich von der Reinheit der spirituellen und der materiellen Natur entfernt. Sie zu essen und nicht zur Heilung, also im Sinne, es nicht zur Heilung nötig zu haben. Heiliger Geist und Adel sind über alle ausgegossen. Völliger Schabbat sei dem Land, ein Schabbat für ihn. Ja, also hier haben wir einige Überlegungen, was der Sinn des Brachjahres ist. Sind da Nachfragen, Anmerkungen zu? Herr Müller.
Ja, zu dem Wesen des Brachjahres.
Ja,
Bin ich doppelt
man
da?
kann sie hören.
Oh, dann geh ich erst noch mal raus. Ich komme nachher noch mal, ja?
Okay, gut. Schwester Margarete, du bist noch stumm geschaltet.
Das ist ja jetzt kein mittelalterlicher Text, sondern ein fast zeitgenössischer. Wie stellt er sich das konkret vor? Schreibt er darüber an anderer Stelle auch etwas?
Da habe ich schon ein bisschen auch in der Fußnote versteckt. Da ist nämlich ein großes Problem damit, dass er einerseits hier eben wirklich die Bedeutung dieses ein Jahr Ruhelassens betont. Und das war ja gerade in der Zeit, wo die ersten zionistischen Ansiedlungen gegründet wurden, wo die zweite große Einwanderungswelle um 1904 begonnen hatte. Und es eben jetzt eine wachsende Zahl von jüdischen Dörfern im Land gegeben hat, die Landwirtschaft betrieben haben. Und der Rav Kook kam gerade ins Land, als eben ein neues Brachjahr anstand. Und er hat dann im Grunde genommen die Entscheidungen, die vorher auch schon mal Rabbiner getroffen hatten, unterstützt und damit einen großen Streit auch ausgelöst mit gerade den Jerusalemer ultraorthodoxen Rabbinern, dass er den sogenannten Heter Mechira ermöglicht hat, die Erlaubnis, das Land an während des Brachjahres an Nichtjuden zu verkaufen, damit es weiter bearbeitet werden kann. Und er hat das eben gesagt aus einer Notsituation heraus, weil ansonsten die jüdischen Dörfer wohl das Jahr nicht überleben würden, weil das damals noch die Urbarmachung noch sehr schwierig war. Also da sieht man, dass er bei aller dem hohen Lied, das er auf das Brachjahr hier singt in dem Text, er im Grunde genommen für die Realität doch gesagt hat, damit wir nicht so weit kommen, dass vielleicht Dörfer zugrunde gehen, dass vielleicht sogar Leute das Land verlassen, weil sie es nicht schaffen, sich durch ihre Landarbeit zu ernähren, dass er deswegen das erlaubt hat. Und im Grunde genommen wird diese Erlaubnis bis heute, zumindest vom Oberrabbinat, aufrechterhalten. Also letztes Jahr war ein Brachjahr und das Oberrabbinat verkauft offiziell immer das Staatsland dann auch für ein Jahr, und man sieht das auch in den Geschäften, eben an den Koscher-Zertifikaten, die auf den Produkten sind, ob es eben nach dieser Erlaubnis koscher ist oder ob es die traditionelle ganze Einhaltung des Brachjahres, wie es die Ultraorthodoxen machen, ist. Das ist also ein Streit, der bis heute existiert. Und es gibt auch, das sind heute nicht nur die Ultraorthodoxen, es gibt durchaus auch religiöse Zionisten, die sagen, dass das in der heutigen Situation eigentlich nicht mehr erlaubt werden sollte, sondern weil die wirtschaftliche Situation ganz anders ist.
Also für ein Jahr und dann wird es wieder
Ja,
zurückgegeben.
das
So
ist
kann
ein
ich mir das vorstellen.
Kaufvertrag, der von vornherein auf ein Jahr festgelegt ist. Dann weiß ich genau, wie die Klauseln sind, aber es ist sozusagen sichergestellt, dass man das nach Ende des Jahres zurückbekommt. Das ist natürlich, weil ich habe natürlich auch ein Problem, also wie kann man das Land an Nichtjuden verkaufen und sei es, damit es brach liegt. Also da kommen alle möglichen politischen Überlegungen natürlich rein. Ja, hier sind noch weitere Meldungen, Frau Hetsch.
Eigentlich ist es schon beantwortet. Ich hab mich an das Sabbatjahr so erinnert. Kann man da Vergleiche ziehen? Also
Sie
es hat
meinen, was
nicht
wir
diese
heute Sabbatjahr?
Regelmäßigkeit. Ja.
Sie meinen, was wir heute Sabbatjahr nennen?
Ja.
Ja, das ist natürlich davon abgeleitet, die Möglichkeit zu geben, Leuten, die im Berufsleben stehen, ein Jahr zu verschnaufen. Das ist, darum wird das Sabbatjahr genannt. Das geht eigentlich auf diesen Text hier zurück. Und natürlich auch auf die wöchentliche Schabbatruhe, die zu einem Jahr gemacht wird. Ich denke, das ist so dieses Zusammennehmen von dem wöchentlichen Schabbat und dem Jahresschabbat, der zu dem heutigen Sabbatjahr im Berufsleben führt. Ja, dann
Danke.
hätten wir noch ein Showbiz.
Ich finde es beruhigend, dass wir heute wissenschaftlich wissen, dass das Brachjahr durchaus auch aus landwirtschaftlichen Gründen sehr gut sein kann. Aber das ist nur eine kleine schmunzelnde Anmerkung. Ich wollte fragen, wie ist es denn außerhalb der landwirtschaftlichen Betätigung? Es gibt ja ganze Branchen, die vom Handel leben und durch ihren Handel auch die Menschen versorgen. Ich will jetzt gar nicht an Bürotätigkeiten erinnern. Also es muss ja doch irgendwie auf die moderne Wirtschaftsform und Gesellschaftsform auch übertragen worden sein.
Ja, also diesen, was Sie als zum Schmunzeln brachten, das ist im Grunde genommen das, was ja Maimonides ja schon gesagt hat, vor fast 1000 Jahren, damit die Erzeugnisse der Erde vermehrt werden und sie sich kräftigt, während sie brach liegt. Aber interessanterweise, das zeigt Nechama Leibowitsch in vielen Beispielen, die sie bringt, hat er kaum Zustimmung gefunden. Also die meisten Ausleger haben diese Argumentation abgelehnt, aber wie Sie gerade sagten, heute wissen wir, dass Maimonides wahrscheinlich doch recht hat. Das zeigt sich. Was die Aktualisierung betrifft, also aus unserem Text wird tatsächlich nur das Ruhen des Landes und der Landwirtschaft abgeleitet. Wenn wir ins Buch Deuteronomium kommen, da sieht man schon eine innerbiblische Aktualisierung. Da wird das brach ja nämlich, weil man eben wohl davon, also als Hintergrund für unseren Text können wir wohl annehmen, dass es sich um eine agrarische Gesellschaft handelt, wo fast alle vom Land gelebt haben, außer den Armen, die keins hatten. Und im Deuteronomium wird das ausgeweitet oder eigentlich übertragen, darauf hin zu sagen, alle Schulden müssen alle 7 Jahre erlassen werden. Also das ist nicht direkt eine Handelspause, aber zumindest ein Hinweis auf gewisse Begrenzen im Handelsleben, also wie weit man jemanden in Schulden stürzen kann, sozusagen, dass das in jedem 7. Jahr auch rückgängig gemacht werden muss. Also da zeigt schon die Bibel, dass sie solche Aktualisierungen macht, und im Grunde genommen wäre dafür für weitere Aktualisierungen die Tür geöffnet. Und ich denke, was wir gerade erwähnt haben, dass eben auch in Israel in vielen Berufen heute eben ein Sabbatjahr üblich ist, ist vielleicht auch, es ist sozusagen nicht halachisch natürlich verpflichtend, aber es ist so ein Gedanke, das auch in anderen Branchen zu aktualisieren, denke ich. Ja, und jetzt ist Herr Müller wieder da.
Ja, ich hoffe, das ist jetzt besser. Zunächst mal, ich glaube, wir sollten die Wertigkeit des Brachjahres für die Landwirtschaft absolut nicht unterschätzen. Ich verweise nur darauf, dass wir ja bis vor relativ kurzer Zeit noch diese Dreifelderwirtschaft hatten. Und als das abgelöst wurde, kamen die Monokulturen und die Nachteile, die liegen ja jetzt gerade auf der Hand. Weil unser Düngemittelhysterie, die kommt ja aus der Abschaffung der Dreifelderwirtschaft. Das muss man ganz klar sehen.
Ja, also ich denke, wir haben ja zumindest mal Monides, auf den wir uns auch schon als alte Tradition stützen können. Und wenn andere einer anderen Meinung waren, können wir heute dann vielleicht sagen, sie haben sich geirrt. Und es hat auch wirklich diese ganz konkrete Bedeutung. Und ja, dass vielleicht auch die Natur uns lehrt, im Grunde genommen, was ja auch einige Ausleger andeuten, dass das Herrschen wollen nicht immer das Beste ist und das Verzicht auf Herrschaft und im Sinne auch im Verzicht auf landwirtschaftliche Arbeit zum Guten aller irgendwo ist.
Und meine eigentliche Frage jetzt zum Brachjahr ist, wenn das Land im siebten Jahr brach liegt, wo kommt die Ernte für das achte Jahr her?
Also die Verheißung im biblischen Text ist, dass die Ernte des sechsten Jahres bis Anfang des neunten Jahres reichen wird. Und dass man halt also dann im achten Jahr wieder sät und dann am Anfang des neunten Jahres die frische Ernte hat.
Das heißt, das siebte Jahr ist dann ein landwirtschaftlicher Ertrag gesehen, ein absolut reiches Jahr, weil die Vorräte ja für zwei Jahre im Lager liegen.
So ist es zumindest verheißen, ja.
Ja, das widerspricht natürlich dem Reichtumsvorbehalt hier.
Ja, wobei der Unterschied ist, sie können eben nicht in den Vorratskammern liegen. Also das, sondern man muss sie im Grunde genommen, man darf sie nicht für sich selber nehmen, sondern man muss sie allen zugänglich machen. Das ist dann der Unterschied, der schon noch bleibt. Dass man in dem Sinne auf den Privatbesitz verzichten muss und es allen zur Verfügung steht.
Und zum Schuldenerlass, es war ja mindestens öfter die Praxis, dass man kurz vor dem Brachjahr die Schulden vor Gericht registrieren ließ. In dem Moment wurden sie über das siebte Jahr hinweg gültig und konnten eingetrieben werden.
Ja, natürlich gibt es solche Versuche, die Dinge zu umgehen. Und eigentlich auch israelische Banken können nur deswegen heute Jahrzins nehmen, wenn sie Kredite geben, weil eben die Bank keine Person ist, sozusagen.
Und das dann nicht. Damals gab es keine Banken. Ne?
Und das kann man natürlich einerseits sagen, das hüllt die Sache aus. Ich glaube, bei den Ultraorthodoxen gibt es auch durchaus Methoden, eben sich da nicht bei den Banken zu helfen, sondern das anders zu machen. Und andererseits muss man natürlich sehen, also die Warnung ist ja auch schon im Text in Deuteronomium dazu sagen, dass man voraussieht, dass Leute keine Kredite geben wollen, wenn sie wissen, die Schulden werden im siebten Jahr erlassen. Und man irgendwie natürlich auch mit dem bösen Trieb des Menschen zustande kommen muss. Und wenn die Alternative ist, niemand wird überhaupt noch Kredit geben, etwas leihen oder man leiht eben auf Kredit und macht das übers Gericht, wie Sie gerade sagten, sind die Rabbinen manchmal auch so realistisch, dann das kleinere Übel zu nehmen, auch wenn ihnen klar ist, dass das natürlich an dem großen Ideal vorbeigeht.
Ja, weil es so tatsächlich dieser Text ja sehr idealisiert ist.
Ja. Ja, und natürlich auch diese Segensversprechungen, da gibt es dann auch Texte, hatte ich jetzt auch bei Ramban gesehen, als ich einiges durchgegangen bin. Das sind natürlich wirklich Idealvorstellungen unter der Annahme, dass wirklich alle das so einhalten. Sozusagen, dann setzt Gott die Naturgesetze außer Kraft und wird seinen Segen geben. Aber wenn nicht, dann hat man halt Pech gehabt. Das sehen wir nachher noch bei unserem, ich hätte es in den letzten Text von Ramban, den ich gebracht hatte, noch reingebracht. Also das sind natürlich Dinge, aber vielleicht muss man sagen, ist es wichtig, ein Ideal zu haben und auch wenn man es nicht leben kann, wie es ist, ist es zumindest der Versuch, ihm möglichst nahe zu kommen, ist auch was wert. Wir hatten das ja schon mit der Heiligkeit gesehen, die nichts Wesenhaftes ist, sondern auch erstrebt werden muss. Ja, Schwester Margareta, du hattest dich noch gemeldet. Du bist immer noch stumm geschaltet.
Ja, also zum Praktischen hat man natürlich tausend Fragen, aber was mich beeindruckt, vor allem bei dem Text von der Nachama Leibowitz, auch so diese Weisheit, ne, was das bedeutet, dass man eben es nicht ausnützen soll, sondern nur das nehmen, was man selber braucht. Ich meine, das ist natürlich praktisch, ne, gegen unseren Kapitalismus volle Kanne,
Das ist
aber das
genau
ist ja genau
antikapitalistisch,
richtig,
aber
aber es ist genau der Punkt, wo die Welt ja gerade zugrunde geht. Und dieses Ziel, wo wir alle wissen, dass wir es nicht einlösen werden in dieser strengen Weise, aber das ist doch sehr hell gesehen, ja, was das bedeutet.
ja, also
Und da waren ein paar sehr schöne Formulierungen drin.
wir müssen es uns zumindest vor Augen halten und können es nicht
Dankeschön.
einfach
Ja,
ignorieren.
ja.
ja.
Ja, Frau Dankowski.
Mich würde noch mal interessieren, was man historisch sagen kann zu der Einhaltung dieses Jahres. Hat es Zeiten gegeben, sage ich mal, wo ein größeres Kollektiv gewissermaßen das Sabbatjahr eingehalten hat? Weil da sehe ich auch so ein bisschen die Krux eigentlich in der ganzen Angelegenheit, dass ich mir vorstellen könnte, dass in bestimmten Kreisen dieses Gebot hier eine ganz hohe Wertschätzung hat und man sich dann auch sehr darum bemüht, es einzuhalten. Im Hinterkopf aber vielleicht weiß, dass es also weniger fromme Menschen gibt oder mehr Menschen, die also sehr den wirtschaftlichen Abläufen verbunden sind. Aufgrund dieser Tatsache man sich das dann aber auch leisten kann. Ja? Sehen Sie, in welche Richtung so meine
Ja.
Gedanken gehen. Also wo hat das gegriffen? Und zwar eben in dieser, ja, in dieser Komplettheit. Das muss man sich
Sehr
ja mal
schwer zu
vorstellen, nicht? Also,
sagen.
dass ein Jahr lang sich alles der Tora zuwendet. Das wäre ja
Ja.
schön, aber.
Ja. Aus der biblischen Zeit können wir es eigentlich nicht wissen. In den historischen Büchern der Bibel, also von Josua bis Könige, wenn ich mich richtig erinnere, wird nie was vom Sabbatjahr gesagt. Also, das muss nicht heißen, dass es nicht eingehalten worden ist, aber es spielt zumindest keine große Rolle. Und von daher könnte man sagen, und als meine moderne Bibelkritik sieht das alles als Texte eben des priesterlichen Korpus, die ihre Endredaktion wahrscheinlich in der Exilszeit oder nach der Exilszeit haben. Und wir werden ja auch gleich sehen, dass ein Grund für das Exil das Nicht-Einhalten der Schabbate ist, dass es auch so eine theologische Aufarbeitung ist und von daher ja vielleicht wirklich eine Utopie entwickelt wird und was auch was eben mit dem Verlust des Landes und das theologisch irgendwie zu begründen zu tun hat. Und für spätere Zeiten hat es eigentlich nach der Zerstörung des zweiten Tempels nicht mehr massenhaft jüdische Landwirtschaft gegeben. Also vielleicht noch so die ersten Jahrhunderte in Galiläa, möglicherweise in größerem Umfang. Da könnte ich mir noch vorstellen, dass man es eingehalten hat. Und danach gibt es eigentlich für Jahrhunderte lang, abgesehen von ein paar kleinen Dörfern in der Umgebung von Safed in Nordgaliläa, gab es bei den Juden, die hier im Land gelebt haben, eigentlich so gut wie keine, die Landwirtschaft getrieben haben. Das waren die haben meist in den Städten gelebt. Und es ist eigentlich dann erst die zionistische Bewegung ab Ende des 19. Jahrhunderts, die wieder anfängt, dass Juden Landwirtschaft betreiben. Und in dem Sinne ist das wenig aktuell gewesen. Ich habe im kurzen Blick, als ich mich mit der Verkaufserlaubnis von Rav Kook befasst habe, habe ich gesehen, dass es eben gerade, weil es über die Jahrhunderte immer nur so wenige jüdische Landwirte gegeben hat, dass deswegen der Rav Kook eben zurückgreifen konnte auf rabbinische Entscheidungen schon aus dem 16. Jahrhundert manchmal, die eben solchen Verkauf auch ermöglicht haben, weil sie gesehen haben, in welcher Not die jüdischen Landwirte sind. Aber man kann sicher nicht sagen, dass die meisten Juden des Landes oder auch nur ein hoher Prozentsatz sich überhaupt mit Landwirtschaft befasst haben in der Zeit. Herr Schobes.
Ich wollte noch fragen, hat es in der Kibbuz-Bewegung eigentlich je eine Rolle gespielt, jetzt in den letzten Jahrzehnten?
In der religiösen Kibbuz-Bewegung. Es gibt ja innerhalb der Kibbuz-Bewegung die religiösen Kibbuzim und die halten auf die eine oder andere Weise, eben sei es mit der Verkaufserlaubnis oder ohne, halten die das Schabbatjahr ein. Für die ist das ganz wichtig, eben auch im Grunde genommen ihre Existenz hier im Land damit zu rechtfertigen, dass eben sie gerade auch jetzt auf die Gebote die Juden in der Diaspora nicht einhalten können, dass sie die auch einhalten können. Also da spielt das eine Rolle und man konnte auch im letzten Jahr als Brachjahr war wieder mal sehen, so wenn man durchs Land fährt und die Felder sieht, ab und zu gibt es immer ein brachliegendes Feld, wo dann auch ein Schild steht, hier wird das Brachjahr eingehalten. Also man ausdrücklich sagen will, wir haben es nicht verkauft, sondern wir halten es wirklich ein. Also das, und das sind mit Sicherheit am ehesten die Kibbuzim, wenn das heute noch, oder religiöse Moschawim, genossenschaftliche Siedlungen, das könnte auch noch sein. Herr Müller, hatten Sie noch eine Frage? Oder Anmerkung?
Ja, ich wollte nur sagen, dass wir uns also ja im Klaren sein müssen, dass diese Texte ja alles theologische Texte sind.
Ja.
Das heißt also, wir hatten ja zu der Zeit noch keinerlei Unterscheidung zwischen Theologie und Religionswissenschaft. Das kam ja erst wesentlich später, weil wenn ich mir vorstelle, dass dieser Text von der Tora-Text von einem heutigen Religionswissenschaftler kommentiert wird, dann hätten wir ganz andere Aussagen.
Das ist anzunehmen, aber ich denke, es ist schon, beim Rav Kook ist das auch gerade immer sehr wichtig. Also einerseits spricht er eben von den höheren Idealen, die auf das Spirituelle geben, aber er sagt auch immer, die Tora zeichnet halt gerade auch aus, dass sie sich auch mit Alltagsdingen beschäftigt. Und das ist auch immer was er dem Christentum eigentlich dauernd vorwirft, zu sagen, die Christen haben nur die Seele behalten und den Leib vernachlässigt. Das kommt dann in allen möglichen Varianten vor. Und von daher ist das schon etwas, was eben auch Judentum als Religion vielleicht eben auch von anderen Religionen ein bisschen, nicht von allen, aber von manchen anderen Religionen auch, zumindest heute existierenden Religionen unterscheidet, dass man eben der Meinung ist, dass es eigentlich keinen religionsfreien Raum gibt, sondern der Alltag geprägt ist. Und auch ohne es jetzt polemisch zu sagen, wie der Rav Kook, hat das Christentum da vielleicht schon eine etwas andere Konzeption auch von, wie wirklich jedes kleine Aktivität im Alltag genau geordnet wird nach der Tora eigentlich. Schwester Margareta, stumm geschaltet.
Genau, das ist jetzt aber nur behaupte ich keine Verbindung, aber wo ich ähnlichen Gedanken heute wieder begegne, ist in indigenen Spiritualitäten. Da ist es natürlich ganz anders begründet und so, aber das, was ich vorhin mit Weisheit bezeichnet habe, ne, tiefe Erkenntnis des Zusammenhangs von Arbeit, Ruhe und von Genügsamkeit, mit dem Land verbunden zu leben und nur so viel zu verbrauchen, wie man wirklich braucht und so weiter. Das scheint also in indigenen Spiritualitäten da zu sein, ne? Und wird jetzt auch wieder entdeckt. Vielleicht gibt es ja da tatsächlich noch ganz alte Brücken und es ist eben nicht nur priesterliche Idee aus der Exilszeit, aber das ist, weiß ich natürlich nicht.
Ja. Und dann jetzt noch eine kleine Nebenbemerkung zur Religionswissenschaft oder Religionsgeschichte zu machen. Wenn ich das richtig sehe, geht man ja in der Religionswissenschaft auch schon davon aus, dass so älteste Formen von Religion das waren, was man heute animistische Religionen nennt, die eben wirklich keinen Unterschied eigentlich zwischen Mensch und Gott, zwischen Mensch und seiner Umgebung gemacht haben. Und das ist vielleicht auch nochmal ein eher ganzheitliches Verständnis, dass eben auch die Beziehung des Menschen zur Erde sieht. Und die Tora hat das einerseits, aber schon auch natürlich auf einer anderen Form, nicht durch aus weiteren Unterscheidungen noch. Ja, vielleicht sehen wir uns an, wie das mit dem Juweljahr weitergeht. Und da dachte ich vielleicht erstmal überhaupt diesen Begriff Juwel zu erklären. Da kommt natürlich auch das deutsche Jubiläum her von dem Juwel, und eine ganz gute Erklärung bringt Ramban, weil er, wie er das ja oft tut, auch die Erklärungen seiner Vorgänger teilweise bringt. Und von daher bekommen wir da bei ihm eigentlich einen ganz guten Überblick, wie der Begriff Juwel vielleicht verstanden werden kann. Also Ramban schreibt dazu: Dieses Jahr unterscheidet sich von den anderen Jahren dadurch, dass ihm als einzigem ein Name gegeben wird. Und wie heißt es? Es heißt Yovel, nach dem Blasen des Shofar. Also das ist das Zitat von Rashi, das er bringt. Und dies ist auch die Meinung der übrigen Ausleger. Das ist von Horn des Widders, Keren HaYovel, beziehungsweise Hörner des Widders, die dann Shofarot, eben HaYovel heißen, wie es im Buch Josua bei der Eroberung Jerichos erwähnt wird. Und jetzt kommt seine eigene Meinung dazu. Mir ist das nicht klar. Wegen sei es für euch, wie es ja in dem Vers 10 heißt, Yovel sei es für euch. Denn was ist der Sinn, dass man zum Jahr sagt, Blasen sei es für euch und ihr sollt zurückkehren? Vielleicht will die Schrift sagen, Yovel sei es für euch. Es wird mit diesem Namen bezeichnet, den ich ihm gegeben habe. Und es sei für euch, es sei euch allen bekannt durch das Blasen, das in ihm geblasen wird, um an seinen Inhalt zu erinnern, dass ihr in ihm zurückkehren sollt. Jeder zu seinem Erbbesitz und zu seiner Familie. Und ebenso, Yovel ist es, das 50. Jahr sei es für euch, dass es euch Yovel sei, dass ihr nicht sät und nicht erntet. Das heißt, es ist euch unter seinem Namen bekannt, dass es in ihm so und so ist. All dies ist in meinen Augen nicht richtig. Denn Shofrot HaYovlim sind Hörner der Hirsche. Und der Shofar von Yom Kippur muss nicht unbedingt von einem Hirsch sein, sondern alle Shofarot sind an ihm geeinigt. Und nach der Meinung unserer Mischna und aller Tanaiten ist es ein Gebot, gerade das Horn eines Steinbocks zu benutzen. Warum sollte das Jahr also Jahr des Hirsches genannt werden? Rabbi Avraham ibn Ezra sagt, dass Yovel die Bedeutung von Fortschicken hat. Und meiner Meinung nach hat die Schrift des Yovel nicht nach dem Blasen genannt, sondern nach der Freilassung. Denn sie hat diesen Namen nicht im ersten Vers erwähnt, in dem es heißt, du sollst ein Shofar blasen durchgehen lassen, aber es heißt in Vers 10, ruft Freilassung aus im Land für all seine Bewohner, Yovel sei es für euch, dass alle frei seien, an jedem Ort, der ihnen gefällt, zu wohnen. Und es heißt, Yovel sei es, in dem jeder zu seinem Erbbesitz und zu seiner Familie geführt wird. Das ist nämlich das hebräische Wort Yuval, das sozusagen dieselben Wurzelkonsonanten hat. Seine Füße werden ihn führen, Joviluhu, von Weitem zu wohnen und von Weitem führen, um zu wohnen. Und dieser Sprachgebrauch kommt in vielen Zusammenhängen vor. Also die beiden Haupterklärungen sind eben es nach dem Widderhorn oder dem Hirschhorn oder dem Steinbockhorn, mit dem geblasen wird in diesem Jahr, zu benennen, oder nach dem Verb Yuval hinführen, sozusagen zurückführen in den Erbbesitz. Das sind die beiden Erklärungen des Namens, die in der Tradition vorkommen. Und bei Maimonides findet sich eine, ja, man könnte fast sagen, eine bisschen geschichtliche Betrachtung, wie das mit dem Yovel-Jahr funktioniert hat, wobei das weniger jetzt, würde ich mal sagen, faktisch-historisch als die Tradition ist. Er schreibt dazu: Ein positives Gebot ist es, 7 mal 7 Jahre zu zählen und das 50. Jahr zu heiligen, wie es heißt, und zähle dir 7 Jahreswochen und heilig das 50. Jahr. Diese beiden Gebote sind ausschließlich dem großen Gerichtshof übergeben. Und wann begannen sie zu zählen? Ab dem 14. Jahr nach Betreten des Landes, wie es heißt, 6 Jahre sähe dein Feld und 6 Jahre beschneide deinen Weinberg. Bis jeder sein Land kennt, und 7 Jahre haben sie für die Eroberung des Landes gebraucht und 7 für seine Aufteilung. Sie zählten 7 Brachjahre und heiligten das 50. Jahr, welches das 64. seit ihrem Betreten des Landes unter Josua ist gemeint war. 17 Juwelim zählte Israel vom Betreten des Landes und bis sie aus ihm auszogen. Und das Jahr, in dem sie auszogen, in dem der erste Tempel zerstört wurde, also das Jahr 586, war das erste Jahr nach dem Brachjahr und das 36. Jahr des Yovels. Da der Tempel zerstört war, wurde diese Zählung abgebrochen. Und nachdem sie abgebrochen wurde, blieb das Land in seiner Verwüstung. Dann wurde der zweite Tempel gebaut und stand 420 Jahre. Im siebten Jahr nach seiner Erbauung kam Esra ins Land. Und dies ist das zweite Kommen ins Land. Von diesem Jahr an begannen sie eine andere Zählung und machten das 13. Jahr nach der Erbauung des Tempels zum Brachjahr, zählten 7 Brachjahre und heiligten das 50. Jahr. Obwohl es in der Zeit des zweiten Tempels kein Juwel mehr gab, haben sie es gezählt, um das Brachjahr zu heiligen. Alle Geonim, also eigentlich die Führer der jüdischen Welt nach der talmudischen Zeit, aber sagten, dass jeder von ihnen eine Tradition in Händen hält, vom einen zum anderen überliefert, dass in den 70 Jahren zwischen der Zerstörung des ersten Tempels und dem Erbau des zweiten nur die Brachjahre gezählt wurden, aber kein Juweljahr. Und seit der letzte Tempel zerstört wurde, also im Jahre 70, wurde das 50. Jahr nicht gezählt, sondern nur jeweils 7, angefangen mit dem Jahr der Zerstörung. Und jetzt gehen wir hier nochmal ein Stück zurück zur Abschaffung des Juwel. Seit der Stamm Ruben, der Stamm Gad und der halbe Stamm Manasse ins Exil geführt wurden, wurden die Juwelim abgeschafft. Das heißt, das waren die Stämme, die auf der Ostseite des Jordan gesiedelt haben, und die sind von den Assyrern noch deportiert worden, bevor das gesamte Nordreich Israel 722 erobert worden ist. Und warum wurden da schon die Juwelim abgeschafft? Wie es heißt, ruft Freilassung aus im Land für all seine Bewohner, wenn all seine Bewohner in ihm leben. Und wenn die Städte nicht miteinander vermischt sind, sondern alle nach ihrer Ordnung wohnen. Wenn das Juwel eingehalten wird, werden die Vorschriften des hebräischen Knechts, die Vorschriften der von einer Mauer umgebenen Stadt und die Vorschriften des geweihten Feldes und des ererbten Feldes, also alles das, was eigentlich in unserem Abschnitt gleich im Anschluss kommt, eingehalten. Und man nimmt einen Ger Toschav, einen Nichtjude, der sich verpflichtet, keinen Götzendienst zu tun, an. Und das Brachjahr wird im Land Israel eingehalten und die Tilgung der Schulden überall. Und wenn das Juwel nicht eingehalten wird, wird nichts davon eingehalten, außer dem Brachjahr im Land Israel und die Erlassung der Schulden überall, entsprechend der Lehre der Rabbinen. Das heißt, die Erlassung der Schulden ist nicht mehr ein Gebot der Tora, sondern Gebot der Rabbinen, was im Grunde genommen genauso eingehalten werden muss, aber es hat eine andere Stufe. Also hier sehen wir, während das Schabbatjahr, das Brachjahr, bis heute noch eine ganz aktuelle Sache ist, ist das Juweljahr eine schöne Vision, die untergegangen ist. Anmerkungen hier zu dem Juweljahr. Bärbel, du bist noch stumm geschaltet.
War das nur in Israel Brauch oder kam das unter Einfluss der umliegenden Länder, Mesopotamien und so weiter, auch zustande?
Nein, sowohl das Brachjahr als auch das Juweljahr gilt spezifisch für das Land Israel, weil es eben an das Land gebunden ist, das die Israeliten als Erbbesitz haben. Und es macht sozusagen außerhalb keinen Sinn, weil sie da keinen Erbbesitz haben.
Nein, ich dachte, dass es in den anderen Völkern vielleicht auch Brauch war.
Habe ich jetzt nicht nachgesehen. Meine Vermutung ist eher nicht, aber ich kann es nicht beschwören. Ne?
Danke.
Herr Schobes.
Habe ich das eben richtig verstanden, dass für Juden, die im Exil leben, irgendwo in der Welt, dass die das alles nicht einhalten müssen? Oder nicht, ja, theologisch?
Ach, die landwirtschaftlichen Gebote gelten nur für das Land Israel. Aha. Weil es eben das besondere Land ist, sozusagen, in dem ja im Idealfall alle Juden leben sollten. Und da haben sie ja auch Erbbesitz, der ihnen von Gott gegeben ist. Und solche Dinge gelten nicht für andere Länder. Und das ist auch einer der Gründe, warum zumindest für den religiösen Zionismus oder auch eine der Rechtfertigungen, wieso man den Zionismus religiös akzeptieren konnte, auch zu sagen, ja, hier im Land zu sitzen und auch das Land zu bearbeiten, gibt uns die Möglichkeit, Gebote einzuhalten, die Generationen von Juden in der Diaspora nie einhalten konnten. Und ja, und es wird natürlich so gesehen, je mehr Gebote man einhalten kann, desto besser. Nicht, Gott sei Dank, wir müssen die nicht halten, sondern es ist sozusagen eben gerade wünschenswert, auch die Gelegenheit zu haben, diese Gebote einzuhalten. Ja, und ich hatte vorhin schon angedeutet, ich greife jetzt ein bisschen vor auf unsere Segen- und Fluchtexte. Da kommt nämlich der Gedanke des Schabbat des Landes rein, nämlich in Vers 26, 43 heißt es, Herr Müller, Sie haben noch eine Anmerkung vorher?
Ja, wir haben ja beim letzten Mal gesprochen über den Dagbaumeer, das heißt in 7 mal 7, die Zeit Pessach bis Schabbat.
Ja, genau.
Ich wollte nur auf die Zahl 50 und 500 kommen. 500 ist ja die überirdische Zahl, das heißt also in der jüdischen Zählweise, in der alten Zählweise, gibt es ja keine Zahl, keinen Begriff für 500 mehr. 500 ist ja zum Beispiel, 500 wird bezeichnet ohne Dimensionsangabe, der Abstand vom Himmel zur Erde. Oder 500, also 50, 500 ist das Gleiche, ist der Umfang des Baums des Lebens.
Ja, und die jüdische Mystik hat natürlich viel mit dieser Zahlensymbolik gearbeitet und wirklich die Formulierung hier auch zählt 7 mal 7 Jahre, ist wirklich exakt die gleiche wie die, die wir beim letzten Wochenabschnitt zu den 7 Wochen,
Ganz
die man
genau.
bis zu Shavuot in der Om-Erzählung zählt.
Ja, und wir haben zum Beispiel die 50 Tore der Weisheit, von denen gesagt wird, also auch in der Kabbala, von denen gesagt wird, dass Moses die 49. erreicht hat, aber nicht die 50.
Ja.
Und ich habe noch eine Zahl gefunden, die ganz interessant ist. 50 Ellen war der Galgen hoch, an dem Haman aufgehängt wurde.
Ja, da gibt es auch alle möglichen Interpretationen zu im Estherbuch. Ja. Ja. Das wäre nochmal ein Kapitel für sich. Ja, zurück zu unserem Fluchtext, dem Vers in Kapitel 26, 43, wo es heißt, und das Land wird von ihnen verlassen sein und seine Schabbatot absitzen in seiner Ödnis. Und sie werden ihre Schuld absitzen, weil sie meine Rechtsvorschriften verschmäht und ihre Seele meine Gesetze verabscheut hat. Und dazu schreibt Rashbam, der Enkel Rashis, und das Land wird von ihnen verlassen sein, entsprechend der Zahl der nicht eingehaltenen Brachjahre, die es absitzen wird, und damit wird ihre Schuld gesühnt. Und dann, wie es dann im Vers 45 kommt, werde ich gedenken und eigentlich die Option eines Neuanfangs gegeben wird. Ramban macht das noch ein bisschen genauer. Und die Bedeutung von und das Land wird von ihnen verlassen sein, ist, dass es nach dem Gedenken, also es wurde schon vorher ein Gedenken Gottes erwähnt, und dieser Vers steht genau dazwischen, dass es auch nach dem Gedenken von ihnen verlassen sein wird, ein Hinweis darauf, dass es nach der Anordnung des Kyros, eben des Perserkönigs, der den Juden erlaubt hat, ins Land zurückzukehren, und das war im Jahr 539, dass es nach der Anordnung des Kyros von ihnen verlassen blieb und seine Brachjahre absaß, 19 Jahre lang, bis der Tempel gebaut wurde, im Jahr 521 dann. Und dann, wie es im Buch Nehemia berichtet wird, sie die Stadt mit 2 Dankopfern heiligten und die Heiligkeit des Landes zurückkehrte. Sie einen Vertrag schlossen und sagten, wir werden das 7. Jahr aufgeben und jede Schuldforderung. Alles, was ihnen geschah, ist in diesem Abschnitt angedeutet. Und vielleicht auch gerade dieser Vertrag, also das wird nicht Bund genannt, sondern im Hebräischen ist das Amanah, das ist ein etwas anderes Wort, im Buch Nehemia, das im Grunde auch eine neue Verpflichtung auf die Torah ist. Und da tauchen wirklich ganz zentral sowohl die Einhaltung des wöchentlichen Schabbat als auch die Einhaltung des Brachjahres und hier auch verbunden mit Erlass der Schulden auf. Und von daher sagen auch viele Forscher, dass das vielleicht die zumindest neu betonten Gebote waren, die nach der Rückkehr aus dem Exil so wichtig waren. Auch gerade, weil man keine eigene politische Hoheit hatte, sondern sich andere Dinge gesucht hat, wo man seine jüdische Identität mit betont hat. Und während wir, wie ich vorhin sagte, in den Büchern Josua bis Könige hören wir gar nichts von einem siebten Jahr, während das hier in dem Vertrag, den Nehemia schließt, extra betont wird. Wo wir auch hier nicht sagen können, wie weit das funktioniert hat. Aber zumindest haben wir, da das Buch Nehemia ja einigermaßen sicher historisch datiert werden kann, haben wir einigermaßen eine Zeit, wo wir sagen können, dass diese Gebote zumindest in einer theoretischen Konzeption wichtig waren. Und eine etwas andere Art, das Absitzen der Schabbatot zu verstehen, hat Chiskuni. Und es wird seine Schabbatot absitzen in seiner Ödnis und sie werden ihre Schuld absitzen. Für die 49 Jahre des Jovels, in denen sie die Brachjahre abgeschafft haben, wurden sie von den 49 Katastrophen, die hier niedergeschrieben sind, geschlagen. Also es gibt unterschiedliche Zählungen, wie man in dem Fluchtext, wie viele einzelne Plagen man da zählen kann. Und natürlich ist es offensichtlich nicht überraschend, dass man zu 49 kommt, um die dann eben mit dem nicht eingehaltenen Joveljahr zusammenzubringen. Also dieser Text steht zwar nicht direkt hinter dem Abschnitt über das Schabbatjahr, aber er kommt irgendwie doch so in derselben Ausrichtung. Und das ist auch nochmal eigentlich eine jetzt für Levitikus spezifische Begründung, auch für die Tempelzerstörung, für das Exil zu sagen, die Israeliten mussten das Land verlassen, damit es seine Schabbatot wieder einhalten konnte. Die anderen Texte in der Bibel reden allgemein vom Nicht-Einhalten der Tora, dass man deswegen das Land verliert. Aber hier wird es wirklich ganz konkret auf diese Konzeption des Schabbatjahres und des Juweljahres bezogen. Sind dazu noch Nachfragen, Anmerkungen? Gut, dann noch diesen, denke ich, für viele heute schwer in den Ohren klingenden Verse aus Kapitel 25, 44 bis 46, wo also, nachdem wir alle diese sozialen Gesetze gehört haben, dass man eben einen Hebräer, eine Hebräerin nicht nie auf ewig als Knecht nehmen kann, heißt es dann, aber von den umgebenden Völkern könnt ihr euch Knechte nehmen und die könnt ihr behalten und ihr könnt sie sogar an eure Kinder vererben. Und ich habe unter den traditionellen Auslegern niemanden gefunden, der mein Problem hat, das ist sozusagen, dass das überhaupt möglich ist, sondern ich habe ja als Beispiel Rashi gebracht, wo eigentlich ein ganz anderes Problem zum Ausdruck kommt. Was schreibt nämlich Rashi? Der Sklave und die Sklavin, die du haben wirst. Wenn du sagst, wen kann ich dann zum Dienst nehmen? Über meinen hebräischen Knecht habe ich keine Macht, denn er hat ja alle möglichen Rechte und muss nach 7 Jahren oder spätestens nach 50 Jahren freigelassen werden. Von den Völkern Kanaans habe ich keinen Besitz, denn du hast mich gewarnt aus dem Deuteronomium, lass keine Seele am Leben, die muss ich ja vernichten. Also das sind zwei Probleme. Das eine Problem ist, ohne Sklaven kann man sich die Gesellschaft nicht vorstellen. Das ist sicher unterschiedlich zu unserer heutigen Gesellschaft. Also es ist irgendwo klar, irgendjemand muss Sklave sein, denn wir sollen ja die Arbeit tun. Und jetzt ist die Frage, wo bekomme ich die her? Aus meinen eigenen Volksgenossen geht nicht, weil ich sie nicht als Sklaven behandeln kann. Und die Leute vor Ort geht auch nicht, weil Gott mir ja befohlen hat, sie auszurotten und sie nicht mal am Leben zu lassen. Und jetzt kommt eben die Erklärung hier zu unserem Vers. Von den Völkern, die werden dir Sklaven sein, und zwar die Völker, die in eurer Umgebung sind. Und nicht im Bereich deines Landes, also nicht die kananitischen Völker, sondern die in der Umgebung. Denn nur über die kananitischen habe ich gesagt, lass keine Seele am Leben. Also damit kann man erklären, warum eben gerade betont wird, von den Völkern aus deiner Umgebung. Und dann heißt es aber auch, und auch von den Kindern der Einwohner. Und das würde ja jetzt eigentlich schon wie Einwohner des Landes heißen. Und damit hätten wir wieder Kanaaniter, aber das kann auch anders interpretiert werden. Das sagt nämlich Rashi so, die aus eurer Umgebung gekommen sind, um in eurem Land Frauen zu heiraten. Also die Frauen können kananitische Frauen sein und die haben ihnen geboren. Der Sohn geht nach dem Vater und ist nicht in Lass keine Seele am Leben eingeschlossen, sondern du darfst ihn als Sklaven kaufen. Also auf die Weise ist das Problem gelöst, wie man an Sklaven kommt. Und wir bekommen natürlich, das wird uns im Buch Deuteronomium vermutlich fast in jedem Wochenabschnitt befassen, eben dieses Lasst keine Seele am Leben, die Vernichtung der kanaanitischen Völker, die nach allem, was wir historisch wissen, nicht stattgefunden hat. Und wir werden auch sehen, die Rabbinen machen ziemlich große Anstrengungen, auch zu sagen, man muss das nicht machen. Aber zumindest Rashi bringt hier diese beiden Dinge zusammen und erklärt so, wie die nicht-hebräischen Sklaven im Grunde genommen Ausländer, nicht aus dem Land Kanaan sind, über die man Verfügung hat. Und es gibt dann auch noch modernere Ausleger, die sagen, eigentlich war es doch besser, Sklave von Hebräern zu sein, als sonst wo vielleicht völlig hilflos zu leben. Das ist so ein bisschen von manchen Rabbinern des 19. Jahrhunderts so ein bisschen die Sicht. Aber ja, da habe ich noch ein großes Fragezeichen hinter, was Aktuelleres zu finden, was vielleicht unserer heutigen Ansicht ein bisschen eher entgegenkommen kann. Sind da noch Anmerkungen, Fragen zu Herr Schmidt? Sie sind noch nicht stumm, noch stumm geschaltet.
Oh no. Habe ich doch auch gehoben, dachte ich. Ich wollte eigentlich hier mal auf meinen Punkt, was ich mal sehen wollte, war, was wird hier unter Seele verstanden? Im Hebräischen gibt es zwei Worte, Neshama, Neshama
und Nefesh ist es in dem Fall. Also Nefesh ist oft ein Wort, das man einfach keine Person kann, am Leben lassen.
Ist damit ach so, das ist das Unterschied mit Neshama.
Ja, also Neshama könnte nicht mit dem ganzen Menschen gleichgesetzt werden. Nein, hier geht es eigentlich darum, so wie man auch, im Deutschen kann man ja, oder hat man in älteren Zeiten gesagt, ein Ort zählt so und so viel Seelen, also so und so viel Bewohner.
Das, ja, das haben wir beim katholischen Pfarreien auch in den Niederlanden jedenfalls.
Ja, also das ist dieser Gebrauch von Seele.
Ja, 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 ja. Weil es doch ein Unterschied ist von einer Schama oder.
Ja, oder also nein, also dieser Aspekt kommt hier nicht rein. Das ist sozusagen nur um eine irgendwie vielleicht spirituelle Vernichtung oder eine Vernichtung der geistigen Seele geht. Hier geht es konkret um die Vernichtung von Menschen. Das werden wir, wie gesagt, im Deuteronomium noch sehr ausführlich sehen.
Ja. Naja, weil ich komme auch darauf, weil wir Christen unter Seele ganz was anderes verstehen. Und darum habe ich jetzt auch nachgeschaut. In verschiedenen Übersetzungen wird einmal für Nefesh Lebenskraft genannt, zum Beispiel. Oder den Atem, etwas mit Atem bei Neshama.
Das ist Ruach. Also
derjenige, der atmet.
Ja, das ist es im
Zweifel. Das wird dann auch,
oder Odem, der Atem, den Odem Gott einhaucht.
Ja.
Ja, aber im Kontext von Deuteronomium ist klar, dass es um Personen geht. Personen im Sinne von Seele.
Ah ja, okay. Darum, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit Seele.
Ja, ja, das ist nicht unproblematisch. Ich habe es sozusagen wörtlich übersetzt, aber ein Problem bleibt natürlich damit bestehen, auch dass man jedes Mal gucken muss, was eben dieses Wort Seele im Kontext bedeutet. Herr Müller?
Ja, ich habe auch noch eine Wortfrage. Ich habe gelesen im Zusammenhang mit dem Jubeljahr die Bezeichnung Geula-Bestimmungen. Ist das synonym zu nehmen hier?
Nicht sprachlich, aber die Geula, also der Freikauf, das ist das, was gemeint ist. Also Geula ist sowohl der etwas theologische Begriff, den man auch für die Erlösung aus Ägypten.
Erlösung, ja, ja.
Und es ist eben das Land freikaufen. Auch im Buch Ruth spielt das eine ganz große Rolle. Das
also hier bei uns kann man es als Synonym für diesen.
Ja, also sozusagen die Geula, die Erlösung geschieht im Juweljahr.
Okay. Danke.
Und das hat auch nochmal, da komme ich jetzt wieder zur zionistischen Bewegung, dass die Zionisten haben, und teilweise wird das heute auch noch benutzt haben, als sie angefangen haben, Ende des 19. Jahrhunderts hier Land aufzukaufen für die neuen jüdischen Dörfer, die haben das die Geula des Bodens genannt. Der Boden wird freigekauft. Also obwohl das noch zum größten Teil säkulare Leute waren, haben sie diesen Begriff genommen und natürlich steht da auch ein Gedanke hinter, schwer zu sagen, wie weit man den zu Ende gedacht hat, eigentlich alle, die seit dem Verschwinden der Juden aus dem Land bis zur zionistischen Bewegung da gelebt haben, waren eigentlich nicht die ursprünglichen rechtmäßigen Besitzer und das macht es natürlich auch ein Stück schwierig, das Benutzen dieses Begriffs und es auf diese Weise ja, auf moderne Zeiten zu
Ja,
übertragen. Aber das kommt
vielleicht,
auch
vielleicht,
von. Ja.
vielleicht benutzt es der Putin.
Meine, vieles von dem, was so den Landbesitz angeht, das sind durchaus Dinge, die christliche Eroberer von verheißenen Ländern, wie die Amerikaner, die Australier, die Buren benutzt haben. Und
Ah,
auch bei Putin oder zumindest bei den religiösen Kreisen, die ihn unterstützen, würde ich nicht ausschließen, dass da auch solche Dinge, dass das sozusagen heilige russische Erde ist, die befreit werden muss, würde ich auch nicht
Ja,
ausschließen, dass da
interessant.
solche Dinge sind.
Gut, danke schön.
Ja, dann wenden wir uns noch so ein bisschen zusammenfassend dem langen Segen- und Fluchtext zu. Und ich habe einen Text von Rabbiner David Zvi Hoffmann gebracht. Den hatten wir auch schon einmal im Zusammenhang mit den Speisegesetzen. Orthodoxer Rabbiner, dem auch etwas jünger als Samson Raphael Hirsch, dem auch ganz wichtig war, eben gegen die historisch-kritische Exegese seiner Zeit vorzugehen. Und er versucht auch das Ganze so ein bisschen zu systematisieren. Und ich denke, darum ist das für uns auch ganz gut, so ein bisschen einen Blick in den Aufbau dieses Textes zu bekommen. Also er schreibt, die Segnungen und Flüche bilden zusammen eine Dekade, also 10 von Verkündigungen. Und zwar besteht diese aus einer Pentas, also jeweils 5 von Segensverheißungen und einer Pentas von Fluchandrohungen, wie weiter näher ausgeführt werden soll. Dies entspricht aber auch den 10 Bundesworten. Und dann haben wir den Beginn, womit auch der zweite Wochenabschnitt von diesem Schabbat beginnt. Wenn ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote beobachten und sie tun werdet. Wenn ihr die Tora als den Boden betrachten werdet, auf dem ihr euch stets zu bewegen habet. Und daher euch Mühe gebet, diesen Boden, dieses euer Lebenselement genau zu erforschen und zu ergründen. Und meine Gebote beobachten und sie tun werdet, spricht dann von der mit der größtmöglichsten Sorgfalt vollzogenen praktischen Ausführung der Gebote. Die Folge wird sein, und er gliedert dann die einzelnen Segensverheißungen, der erste Segen, Fruchtbarkeit des Landes, der zweite, Friede im Innern, der dritte, Sieg über die äußeren Feinde, der vierte, besondere Fürsorge Gottes, Volksvermehrung und dabei wunderbarer Wohlstand. Der fünfte Segen, die Schechina, die Gottesgegenwart, wird ruhen in Israel. Und dann kommt die Kehrseite der Medaille. Wenn ihr aber auf mich nicht hört und alle diese Gebote nicht tuet, und wenn ihr meine Satzungen verwerfet und wenn eure Seele meine Rechte verabscheut, so dass ihr nicht tut alle meine Gebote, so dass ihr den Bund mit mir brechet. Nach Sifra, also dem halachischen Midrasch zum Buch Levitikus, sind hier 7 Stufen des Abfalls von Gott und von seinem Gesetz verzeichnet, bei denen man von der einen zur anderen hinabsinkt. Erste Stufe, ihr hört nicht auf mich. Das heißt, ihr lernt nicht die Gottesgebote. Da aber die Gottesgebote nur durch die Erklärung der Weisen, durch die Tradition für die Praxis verständlich sind, so ist die erste Stufe des Abfalls, dass man die Erläuterung der Weisen nicht hören will. Dass man glaubt, die Tora liege ja geschrieben vor uns da, man brauche sich nicht mit der mündlichen Lehre abzumühen. Es genüge, einfach das Schriftwort zu lesen. Zweite Stufe, und nicht tue. Wer nicht lernt, der hört auch bald auf, die Gebote praktisch zu befolgen. Dritte Stufe, und wenn ihr verwerfet, man begnügt sich nicht, die Gebote zu vernachlässigen, sondern findet sie auch verwerfenswert. Man sieht auch auf andere mit Verachtung, die noch das Gottesgesetz im Leben betätigen. Vierte Stufe, und wenn eure Seele meine Rechte, also Rechte ist jetzt von Recht, der Plural von Rechte, verabscheut, man verachtet die Mishpatim, das sind die Dinim, die Normen, nach denen aus der Schrift die Lehren für die praktische Anwendung der Gebote entnommen werden. Der Abscheu vor dieser Lehrweise zeigt sich in dem Hasse gegen die Träger dieser Lehre. Man hasst die Traditionslehrer. Fünfte Stufe, so dass ihr nicht tuet. Man bestrebt sich, die Betätigung der Gebote überhaupt zu hindern. Sechste Stufe, alle meine Gebote. Nicht ist auch auf meine Gebote zu beziehen. Man will die Gebote nicht als meine Gebote, als Gottes Gebote gelten lassen. Man leugnet, dass die Gebote von Gott auf dem Sinai offenbart worden sind. Siebente Stufe, so dass ihr den Bund mit mir brechet. Man sagt sich gänzlich von Gott los, man leugnet das Wesentliche, man leugnet die Existenz Gottes, damit ist der Bund Gottes mit den Menschen gänzlich für aufgelöst erklärt. Diese Erklärung des Sifra wird durch die Erfahrung, wie der Abfall von Gott sich vollzieht, vollkommen bestätigt. Ibn Ezra bemerkt, die Verstandlosen meinen, dass die Flüche mehr sind als die Segnungen. Doch ist dies nicht wahr. Vielmehr sind die Segnungen im Allgemeinen verheißen worden, während die Flüche, um die Hörer abzuschrecken, speziell vorgetragen werden. Außerdem haben die Segnungen auch darin ein Übergewicht über die Flüche, dass jene bei Erfüllung der Gebote auf einmal eintreffen, während die Flüche zuerst in geringem Grade verhängt werden, um das Volk zur Besserung zu bringen und nur bei fortgesetztem Ungehorsam sich nach und nach bis zum höchsten Grade steigern. Mit Recht weist Wessely zusammen mit Modus Mendelssohn, einer der wichtigen jüdischen Aufklärer, auf Ezechiel 14,21 hin, wo die Strafgerichte, die Gott über Israel verhängt hat, in vier Klassen geteilt werden. Schwert, Hunger, wildes Getier, Plage. Das Schwert der Feinde ist, wie weiter Vers 25 ausgeführt wird, die Strafe für die Brechung des Bundes. Vermöge dieses Bundes ist Israel auserlesen aus allen Völkern. Gottes Eigentum, dem keine feindliche Macht ungestraft nahen darf. Bricht Israel diesen Bund, so verfällt es dem Schwerte der Feinde. Die Hungersnot ist die Strafe für die Entweihung des Heiligen Landes, das Israel gegeben wurde, damit es darauf ein heiliges Leben führe. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, so versagt der Boden seine Frucht. Wildes Getier gewinnt die Herrschaft über den Menschen, sobald dieser seine Menschenbestimmung und Menschenwürde vergisst, die allein ihm die Herrschaft über die Tierwelt verschafft. Endlich trifft die Strafe der Pest das Land, dessen Bewohner dem göttlichen Willen zuwiderhandeln und, wie der erste Mensch, wegen ihres Ungehorsams gegen Gott dem Tode verfallen sind. Diese vier Strafgerichte werden auch hier abwechselnd vorgeführt, wie sie nach und nach in immer gesteigertem Maße eintreffen werden. Die fünfte Drohung mit dem gänzlichen Untergang des Staates, der Zerstörung des Heiligtums und der Zerstreuung des Volkes enthält nach Zählung der Alten 3x7 Strafen, sodass in der ganzen Mahnrede des Levitikus 7x7 oder 49 Strafen enthalten wären. Und dann noch zu Vers 32. Und ich selbst mache das Land zur Öde, dass eure Feinde, die darin sich niederlassen, darüber sich entsetzen. Nicht nur auf natürlichem Wege wird das seiner Bewohner beraubte Land zur Öde, sondern der Finger Gottes wird allen darin sichtbar sein, dass dieses ehemals so fruchtbare Land jetzt wie eine Wüste sich gestalten und den sich darin niederlassenden Feinden Israels auch die gewöhnliche Ergiebigkeit versagen wird. Ist in diesem göttlichen Walten auch eine Trostverheißung Israel gewährt, dass, wie Sifra bemerkt, auch die Feinde keine Befriedigung in seinem Lande finden, so soll dennoch dieses Moment der Welt ein warnendes Exempel vorstellen, dass ein Land, welches unter der Herrschaft des Gottesgesetzes ein blühendes Eden war, durch den Abfall von Gott in eine grauenerregende Wüste sich verwandelt hat. Fällt mir gerade auch noch ein, das ist eigentlich ähnlich zu dem, was die Bibel über Sodom und Gomorra sagt. Nämlich als Lot sich Sodom und Gomorra auswählt, um dort zu wohnen, heißt das, dass das ein blühendes Land ist und wird dann eben aufgrund des Verhaltens der Leute zu einer Wüste. Ja, damit wir nicht mit den Flüchen aufhören, habe ich noch einen Text von Ramban genommen, was er grundsätzlich zu den Segensverheißungen sagt. Das hatte ich vorhin schon ein bisschen angedeutet. Diese Segensverheißungen werden sich in ihrer Fülle nicht verwirklichen, außer wenn ganz Israel den Willen seines Vaters tut und Himmel und Erde vollständig nach ihrem Plan bestehen. Und es gibt in der Tora keine so vollständigen Segensverheißungen, die Worte des Bundes sind und der Bedingungen, die zwischen dem Heiligen gepriesen sei er und uns bestehen. und wisse, dass Israel niemals diese Segensverheißungen in ihrer Fülle erlangt hat. Nicht die vielen und nicht der Einzelne, denn ihr Verdienst reichte nicht. Daher wirst du bei unseren Rabbinen seligen Angedenkens finden, dass sie diese Verse für die Zukunft erwähnen. In der Zukunft wird der Heilige gepriesen sei er mit den Gerechten wandeln, denn es hat sich noch nicht erfüllt, aber wird sich mit uns erfüllen in der Zeit der Vollkommenheit. Ja, so einige Überlegungen zu den Segen und Flüchen. Herr Müller? Herr Müller?
Ja. Wir sprechen hier, wenn ich den Text richtig verstanden habe, über den Segen, den Gott auf den Menschen oder das Land gibt. Wie sieht es mit den Segen aus? Zum Beispiel, ich kann ja einen Menschen segnen. Kann ich auch Gott segnen?
Das ist im Hebräischen wirklich, das sind zwei verschiedene Dinge, die in demselben hebräischen Wort zusammenkommen. Das eine ist eben der Segen, den Gott gibt, also die Segensfülle, könnte man sagen. Und der Segen des Menschen ist eigentlich, weil der Mensch eben diese Macht, die Segensfülle zu geben, nicht hat. Das hat bei Benno Jakob, habe ich das mal an einer Stelle gelesen, dass es der Mensch nur, wenn der Mensch einen anderen Menschen segnet, kann er ihm sozusagen nur wünschen, dass Gott ihm die Fülle des Segens gibt. Also sozusagen das über eine weitere Stufe gehen lassen.
Dann ist es eine Bitte an Gott,
letztlich
den Dritten zu segnen.
Genau, ist mit dem Segen durch Menschen gemeint.
Und kann ich auch Gott segnen?
Das sind dann eben, was wir ja auch immer wieder sagen, eigentlich in unseren Gebeten, gepriesen. Also ins Deutsche wird es eben normalerweise übersetzt, gepriesen seist du, Herr, unser Gott. Und das ist im Hebräischen dasselbe Wort, aber da ist es dann, Gott zu segnen, hat die Konnotation von Gott preisen. Das wird eigentlich also automatisch in Übersetzungen, wird das eigentlich immer mit unterschiedlichen Wörtern übersetzt. Und im Hebräischen ist es normalerweise aus dem Kontext her klar, welche Form von Segen gemeint ist. Ja, Schwester Margareta.
Was ist die Zukunft? Also was stellt sich Ramban vor, wann diese Zukunft eintritt, die Zeit der Vollkommenheit?
Ich denke, dass es für ihn eine eschatologische Zukunft ist. Denn,
also schon eschatologisch.
Ja, denn wenn es sozusagen, wenn es bis zu seiner historischen Zeit Israel nie geschafft hat, die Tora vollkommen einzuhalten, wird man wohl davon ausgehen müssen, dass das im Rahmen der geschichtlichen Realität nie geschehen wird.
Aber mit uns, sagt er. Ne?
Mit uns schon, ja. Aber es scheint so, dass Gott offensichtlich was dazu tun muss, damit das funktioniert. Ja. Herr Smith.
Ja, ich sitze eigentlich immer mit einem Problem in dem Sinne, wenn diese Texte gelesen werden, die Verfluchungen oder wie über Kain und Abel, wie Gott da spricht, dass Menschen dann sagen, solcher Gott, das sagen Menschen dann zu mir, da kann ich nicht mit umgehen, das passt nicht in mein Gottesbild. Ich bin selber anders in den laufenden Jahren denken gegangen, aber das ist also auch die Schwierigkeit mit, das habe ich auch jemand mal gesagt, man kann eigentlich das Alte Testament nicht lesen, das sollte man nicht mehr lesen, weil das unverständlich ist oder weil es so gewalttätig ist, sagt man auch, Gewaltküste. Also, und jetzt verstehen wir durch diese Texte, die sie bringen, verstehen wir die etwas besser. Also das ist eigentlich meine pastorale Problem, wie ich mit diesen Texten, wie geht man mit solchen Texten dann in jüdische Pastoral um, würde ich eigentlich ein bisschen wissen. Wenn jemand das so buchstäblich liest, so einen Text, und sagt von ja, mit so einem Gott, was ist das denn für ein Gott?
Also es ist sicher ein erschreckendes Gottesbild und ich würde, also die meisten Christen werden sagen, das kommt so im Alten Testament vor, aber Es ist auch nicht schwierig, einige Worte Jesu zu finden, die auch nicht viel sympathischer sind, würde ich sagen. Also es ist nicht nur ein Problem des Alten Testamentes. Ich komme schon, je mehr ich mich mit den Texten befasse, schon irgendwo auch zu dem Eindruck, wenn wir wirklich Gott sozusagen auch gerade in einem monotheistischen Gottesbild, wenn Gott alles ist, so wie wir Texte bei Jesaja haben, Gott hat das Gute und das Böse erschaffen. Also wir müssen alles auf Gott letztlich zurückführen. Und die dunklen Seiten kann man aus dem Gottesbild nicht wegdiskutieren letztlich. Man kann nur hoffen, und das ist so ein bisschen, was die jüdische Gebetstradition macht, also sozusagen theologisch und in der Bibelauslegung wird man sagen, Gott ist sowohl so als auch so. Aber im Gebet habe ich das Recht, ihn in seine gute Seite zu drängen, sozusagen. Und weil wir, darum ist es gerade, was ich in Jesaja angesprochen hatte, wo es diesen Vers gibt, ich bin Gott, der das Gute und das Böse geschaffen hat. Der Vers wird im täglichen Gebet umgewandelt, das Gute, der alles erschaffen hat, statt das Böse. Sozusagen im Gebet ist das erlaubt. Und auch wird auch manchmal gesagt, eigentlich will Gott das sogar. Gott hat seine helle und seine dunkle Seite und eine Sache, die er vom Menschen will und gerade auch vom Beter, der ihn anfleht, ist, ihn in seine gute Richtung zu treiben, sozusagen. Und das ist vielleicht auch das, was Mose ja dauernd tut, der ja immer wieder auf dem Zug durch die Wüste mit Gott kämpft und sagt, du kannst doch dieses Volk nicht vernichten. Und Gott geht darauf ein. Und spezifisch bei unserem Text jetzt, und das gilt auch für den Fluchtext im Deuteronomium, wenn der in der Synagoge gelesen wird, sobald die Flüche anfangen, liest der Leser oder die Leserin mit einer leiseren Stimme. Man muss es lesen, aber es gibt auch die Erlaubnis sozusagen, weil es eben unheimlich ist und uns in unheimliche Dimensionen Gottes bringt, wir dürfen es auch ein Stück leiser lesen. Und auch eventuell in einer größeren Geschwindigkeit, um es schneller hinter uns zu bringen.
Wenn
Wir
ich
warten
einen
auf
Gott.
Herrn Tobis eine Meldung und Herrn Müller dann noch.
Ja.
Ja, danke.
Ich
Es
will.
hilft mich ein bisschen.
Herr
Ich will
Schobes
mal
hatte sich
die
zuerst gemeldet.
letzten beiden Sachen ein Stück weiter denken, weil es mir beim dem, was Sie vorgelesen haben, mit einem Mal so ging, als hören wir hier eine sehr frühzeitige Beschreibung des uns bevorstehenden Klimawandels. Und um jetzt die Frage, ob Gott straft oder vielleicht uns doch eher auch Segne zuteilkommen lassen will, vielleicht ist das hier ja auch ein Text, wo man erkennt, dass das, was möglicherweise passiert, auch unser eigenes Unterlassen ist.
Auf jeden Fall
Also
ganz
unser.
wichtig, denn es ist ja sozusagen nicht, dass Gott sozusagen aus irgendeiner Laune heraus sagt, ich zerstöre, sondern er sagt eben, wenn ihr das und das tut. Und das ist durchaus ein Tun-Ergehens-Zusammenhang. Und dann kann man eben heute beim Klimawandel auch sagen, Gott hat den Menschen halt tun lassen. Er hält ihn nicht davon ab, sich selber ins Unrecht zu, ins Unglück zu stürzen. Kommt da sicher, und im Deuteronomium heißt es ja auch ausdrücklich an manchen Stellen, ich lege dir Leben und Tod vor, wähle. Nicht ich bin es, der deinen Tod will, sondern du wirst es dir selber bringen. Ja, Herr
Okay,
Müller
danke.
dann.
Gott hat eine gute und eine böse Seite. Beim Menschen wird die böse Seite bestraft.
Ja und nein, denn es gibt auch, wo es im Deuteronomium heißt, du sollst den Herrn lieben mit deinem ganzen Herzen. Da ist eine ganz populäre Interpretation dazu mit dem guten und mit dem bösen Trieb. Also dass auch der böse Trieb letztlich ins Gute gewendet werden soll. Also und Dass Gott nicht bestraft wird für seine dunkle Seite, stimmt zwar sicher irgendwo, aber mir fallen da auch viele Midrashim, gerade zum Buch der Klagelieder an, was ja die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier beklagt. Und da kommt immer auch wieder zum Ausdruck, Gott hat sich selber bestraft und er leidet genauso. Denn dass Gott fast weint, ich habe keinen Tempel mehr, ich habe keinen Platz auf der Erde mehr, das sind alles so Dinge, die da kommen, und dass auch Gott sozusagen seinen Preis dafür zahlt, wenn er den Menschen bestraft und seine strafende Seite herauskehrt. Das gibt es also auch. Herr Smith nochmal.
Nein, verzeih mir, ich hatte meine Dinge noch nicht weggetan, meine Hand, aber ich finde diese Diskussion, wenn ich nochmal sagen, ganz wichtig und gut, weil ich immer damit streite, auch innerlich, aber auch mit den Gruppen, womit ich arbeite.
Ja, nein, ich denke, das sind ganz entscheidende Fragen und es ist wirklich eben auch die Frage, wie macht man das pastoral, wie geht man mit Meinungen um? Also wenn Gott so ist, will ich ihn nicht haben. Und ja, vielleicht können manche Dinge aus unseren Wochenabschnitten da weiterhelfen. Auch das Buch Deuteronomium ist ja voll nochmal von solchen Texten und von einem solchen Gottesbild. Also vielleicht werden sich da auch noch einige Texte, die uns ein bisschen weiterbringen, da auch kommen.
Ja, Sie haben auch einmal gesagt, dass wir mal vor einiger Zeit ging es, was es mit die Frau ging und die Periode, was da im Evangelium steht, hä, über Frauen
Die
und die
blutflüssige
Blut.
Frau,
Ja,
ja.
genau. Das finde ich auch, das würde ich gerne mal selber ein bisschen studieren und das die
Ja.
Menschen versuchen zu erklären.
Da merkt man immer wieder, obwohl wir immer ein langes Textblatt von 8 Seiten haben, wie wenig doch eigentlich angestoßen ist und wie viel noch da bleibt. Aber ja, schön, dass wir so eine rege Diskussion heute hatten und jetzt haben wir schon das dritte Buch abgeschlossen, also sind schon ganz gut weitergekommen und nächstes Mal geht es dann mit dem ersten Wochenabschnitt aus Nummering, jetzt fiel mir gerade der deutsche Name nicht ein, dann weiter. Einen
Okay.
schönen Abend noch und bis nächste Woche.
Ja, vielen Dank.
Dank.
Ach so, ich sehe, man sieht mich ja nicht.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Liebe Tamara, ich melde mich bei dir am Ort, ja? Hörst du mich?
Ja, wann
Wann?
kommst du
Am
an?
28.
Das heißt also nicht mehr rechtzeitig zu Shavuot, aber rechtzeitig zu deinem Pfingsten.
Ja, ich komme sogar zur Himmelfahrt. Wann ist denn Shavuot genau? Ist es am
Moment,
28.?
nein, nein, wenn du noch Himmelfahrt, Moment, ich gucke mal gerade in den Kalender.
Mein Kalender ist ja gnädig, der ist eurem nahe. Moment.
Der 28. ist das westliche Pfingstfest, das heißt.
Nein, nein, ich habe das Östliche natürlich gemeint.
Ja, genau.
Kairo, hier ist das. Na, ich komme schon am 22. an.
Ah, dann, ja, dann bist du, also eben das orthodoxe Himmelfahrt ist am 25. und am 26. ist Shavuot.
Ja, da werde ich ja wenigstens noch Glückwünsche
Ja, dann bist du
entgegen
schon gleich
telefonisch.
eingeladen zum Shavuot-Essen.
Oh, das wollte ich jetzt nicht erpressen, aber ich sagte
Nein,
trotzdem
das
ja.
brauchst du nicht zu erpressen.
Ich
Wann
freue mich
fliegst du denn nach
jedenfalls.
Kairo?
Ja, aber es wird nicht ein Anliegen von mir, diese Feste vor Ort und nirgends
Nein,
anders.
natürlich,
Nicht
natürlich.
bei aller hohen Anerkennung und Freude auch an diesem analogen oder digitalen Begegnungen. Das ist noch was anderes. Also ich lasse von mir hören, wollte ich dir sagen und dir herzlich danken schon mal für alles. Ja?
Wann fliegst du denn nach Kairo?
Schon am 18.
Naja, gut. Dann, ja, zum Glück schon bis bald.
Bis bald, bis bald, bis bald. Gut. Mach's gut.
Du auch.
Guck mal da raus.
Ja, wir sehen uns morgen wieder, Tamar.
Ja, ich habe das Textblatt ist fast fertig. Das ist diesmal ziemlich neu gestaltet. Ich muss mir noch ein, zwei Überlegungen machen, was ich mit Shavuot mache. Und dann du kriegst es heute Abend noch.
Das ja, kein Problem.
Alles im Laufe der nächsten Stunde. Und genau, das ist das. Wird ziemlich viel Text werden. Aber eben diesmal, wir hatten einige Sachen, die wir